Nicht essen, nicht trinken bis zum Sonnenuntergang. Ab morgen ist das wieder Realität für viele Musliminnen und Muslime auf der ganzen Welt. Der Fastenmonat Ramadan startet. Welchen Stellenwert er hat und was auch wir Christen, Christinnen von ihnen lernen können, darüber spreche ich jetzt mit Klaus von Stosch. Er leitet ein Zentrum für interreligiöse Beziehungen, ist Professor für systematische Theologie in Bonn und hat auch schon viel zum Islam publiziert. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag. Hallo.
Welche Bedeutung, welchen Stellenwert hat denn der Ramadan für Musliminnen und Muslime?
Das Fasten im Ramadan ist eine der fünf Säulen des Islam, also eine der großen Grundlagen. Und obwohl es so fordernd ist, also einen ganzen Tag nicht nur nichts zu essen, sondern eben auch nichts zu trinken, ist schon wirklich sehr anstrengend, wird es interessanterweise weit über die Grenzen der Strenggläubigen hinaus respektiert. Also auch Menschen, die so eher Kulturmuslime sind, respektieren doch auch den Ramadan, weil sehr viele kulturelle Dinge damit dranhängen, die identitätsstiftend sind.
Der Ramadan hat auch eine soziale Dimension, kann man sagen. Die Unterstützung von Bedürftigen zum Beispiel gehört dazu. Ich kann mir vorstellen, in diesem Jahr werden da bestimmt auch viele Spenden in die Türkei gehen oder nach Syrien nach den Erdbeben dort. Was gehört denn sonst noch typischerweise zur muslimischen Fastenzeit? Was ist sonst noch wichtig?
Und das Soziale haben Sie völlig recht. Das ist auch eine wichtige Begründung, ne, dass ich selber auch erfahre, was es heißt, hungrig zu sein. Wenn man nichts isst, wird man ja nicht wirklich hungrig. Man kann das durch das Trinken gut betäuben. So erfährt man jetzt hier Solidarität und kann eben das eingesparte Geld dann versuchen, für Menschen zu verwenden, denen es schlecht geht. Aber noch wichtiger ist aus muslimischer Sicht sicher die spirituelle Seite. In der Nacht wird dann viel gebetet und es ist ja so, dass das Fasten einen sensibler macht, aufmerksamer für das, was im eigenen Leben gerade dann ist und geschieht. Man wird sicher auch reizbarer, aber man kriegt einfach mehr mit, ist auch spirituell aufnahmefähiger und entsprechend versuchen dann Muslime den ganzen Koran zu lesen in dieser Zeit und sich viel Zeit für Gebet zu nehmen, um dadurch Gott näher zu kommen.
Und ganz besonders in diesem Jahr ist ja auch, dass sich Ramadan und die christliche Fastenzeit, Ostern, aber auch das jüdische Pessach überschneiden. Inwiefern gibt es da vielleicht auch Gemeinsamkeiten, Dinge, die man vielleicht auch voneinander lernen kann?
Es ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir jetzt auf den Ramadan schauen, nicht nur das Fasten im Blick haben, sondern auch sehen, das ist ein Gemeinschaftserlebnis, wenn man den ganzen Tag zusammen fastet und dann eben abends im Kreis zusammensteht und den wunderbaren Ruf des Muezzin zuhört, also eine sehr schöne Koranrezitation hört und dann die Dattel gemeinsam isst, um das Fasten zu brechen, dann hat das auch was von gemeinsamem Mahl. Es geht in der Fastenzeit nicht nur ums Fasten, sondern auch um die Gemeinschaft, die eine spirituelle Gemeinschaft ist. Und insofern wäre das dann christlich fast mit der Eucharistieverein vergleichbar und jüdisch dann eben mit dem Pessach, da haben Sie völlig recht. Insofern kann man, glaube ich, durch diese ganzheitliche Form des Fastens, die den Menschen sehr stark in Mitleidenschaft nimmt und ihn mit anderen verbindet. Also man sieht anderen direkt an, ob sie auch fasten, ob die Lippen jetzt auch so sind, dass man nichts trinkt, ob man auch so gereizt und empfindlich ist. Dadurch entsteht halt sehr viel spirituelle Gemeinschaft und Solidarität. Das ist vielleicht etwas, was wir christlichen Fasten ein bisschen verlernt haben, weil das so stark individualisiert ist. Jeder fastet ja eigentlich so auf die eigene Weise und es gibt kaum noch Dinge, die wir wirklich gemeinsam haben.
Ja, und viele von uns, die haben ja vielleicht auch muslimische Kollegen oder Kolleginnen, Mitschülerinnen, Nachbarn. Haben Sie da vielleicht einen Tipp, wie man damit umgeht, dass die eben aufs Essen und aufs Trinken verzichten? Also soll man vielleicht sein Brot lieber nicht vor den anderen essen oder soll man sich so wie immer verhalten?
Naja, wenn man, also es wäre schon nett, darauf Rücksicht zu nehmen. Und ich meine, wenn man selber großen Hunger hat, ist es natürlich nicht schön, wenn jemand anders vor den eigenen Augen sich dann was zu trinken oder zu essen nimmt. Also das ist schon schön, wenn man darauf Rücksicht nehmen kann.
Rücksicht, aber kein Mitleid.
Nö, das machen die ja gerne. Die Frage wäre, also so, manchmal wird man ja auch eingeladen zum Fastenbrechen. Also viele Moscheegemeinden laden ein. Oft kriegt man so eine Einladung. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das wirklich sehr viel Verbundenheit schafft, wenn man dann zu seinen muslimischen Freunden oder Nachbarn in die Gemeinde oder einfach ins Nachbarhaus geht und an so einem Fastenbrechen teilnimmt und dann tatsächlich vorher gefastet hat. Also gerade wenn Christen Fastenzeit haben, ist es ihnen ja nicht verboten, auch mal nichts zu essen und nichts zu trinken. Und das ist für einen Muslim als natürlich eine ganz tolle Geste der Hochachtung, der Wertschätzung und der Freundschaft, wenn man mit ihnen zusammen fastet und dann mit ihnen zusammen das Fasten bricht. Also das mal einen Tag mitzumachen, ist ja eine selbst eine interessante Erfahrung. Ne? Kriege ich das hin, wenn ich einen ganzen Tag nichts trinke? Was macht das mit mir? Das ist eine interessante Selbsterfahrung, aber es ist eben auch eine Möglichkeit, so auf auch spiritueller Ebene so etwas wie Solidarität mit Muslimen zu zeigen.
In diesem Sinne werden wir also dann morgen gratulieren, wenn es losgeht mit dem Fasten, unseren muslimischen Mitschwestern und Mitbrüdern, wie es Bischof Georg Betzing auch heute schon ausgedrückt hat. Und ich glaube, man sagt da Ramadan Mubarak, oder?
Genau.
Bis zum 20. April verzichten Muslime und Musliminnen unter anderem auf Essen und Trinken tagsüber. Warum sie das tun und welche Bedeutung das Fasten auch im Christentum und Judentum hat, das hat uns der Theologe Klaus von Stosch erklärt. Vielen Dank.
Gerne.